ARD.
Würde ich sagen.
Warte, wer fängt an? Du fängst an.
Nee, du.
Ich
ja, aber du machst.
Ja,
ich
mach
okay.
Mod und du machst.
Hier sind Profis am Werk.
Hallo zusammen, endlich wieder mal Fakt ab live.
Bam.
Bam. Live. Und zwar heute im A-Café der Ruhr-Uni Bochum, präsentiert vom Akademischen Förderungswerk AKFÖ. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und hallo Charlotte.
Hallo Sina.
Was hast du heute Schönes mitgebracht hier, live für alle Leute an der Ruhr Bochum Uni?
Ja, ich habe gedacht, wir fangen mit dem appetitlichen Thema an.
Ja.
Du darfst jetzt mal frei assoziieren. Ich gebe dir ein Wort und du darfst frei assoziieren.
Ach so, ja. Ich habe schon eine Idee, aber...
Rektal.
Ja. Rektal ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Also es geht um Kacke.
Was fällt dir noch ein bei Rektal?
Scheiße.
Ach so, jetzt nehmen wir nur verschiedene Worte für
Kacke. Ich weiß nicht, Rektal, okay, Darm ja, fällt mir noch ein.
Stuhlgang, Hämorrhoiden, Darmspiegelung.
Hast du so,
ich füge das Wort Luft hinzu.
Okay, Luft.
Rektal und Luft. Ja, möchtest du?
Nee, möchte ich nicht.
Also nicht das, was du jetzt denkst. Es geht nicht um Luft raus, sondern es geht um Luft rein. So. Wir machen einen kurzen Abstecher in die Zoologie. In Franken, im Bundesland Bayern, wird gerade ein vom Aussterben mit roter Fisch wieder angesiedelt. Und dieser Fisch trägt den schönen Spitznamen Furzgrundel.
Furzgrundel?
Grundel, genau. So, wie der Grund und wie es furzen. Korrekt heißt das Tier auf Deutsch, das ist eigentlich auch nicht besser, Schlammpeitzger.
Aber auf Deutsch, was war denn das Erste?
Furzgrundel ist, ich kann jetzt kein Fränkisch.
Fränkisch, ach so.
Also es ist der fränkische Spitzname für diesen
Fisch. Es gibt nämlich Fränkisch
Fisch
und es gibt Deutsch.
Und es gibt auch Deutsch, genau. Also der korrekte Name, den BiologInnen vielleicht benutzen, ist Schlammpeitzger. Und er hat zwei Spitznamen, Furzgrundel und Gewitterfurzer.
Nein.
Ich bin diesem Fisch noch nicht persönlich begegnet, aber ich bin schon Fan.
Hast du ein Bild?
Ich kann es
mir gleich auch im Internet
raussuchen. Also der ist so eher so aalförmig, also so länglich.
Ja.
Braun, nicht besonders groß, passt so in zwei geöffnete Hände, würde ich sagen. So. Und der lebt, Schlammpeitzger, ne, in schlammigen Gewässern. Die können sehr warm werden, die können auch mal trocken fallen. Und damit das Fischlein nicht immer stirbt, hat er eine besondere Eigenschaft. Der kann nicht nur Kiemenatmung, sondern der kann Luft schlucken. Also der geht dann so an die Oberfläche, schluckt einmal Luft runter, so wie wir das machen würden, wenn wir jetzt sagen würden,
Und dann wieder runter? Achso, und dann schluckt er die runter.
Dann schluckt er die Luft runter und dann kann der den Sauerstoff über den Verdauungstrakt aufnehmen. Also das heißt, über den Darm gelangt der Sauerstoff ins Blut, sodass dieses Tier in luftarmem Wasser oder in Matsch halt überleben kann.
Geil.
Wahnsinn, oder? Und die restliche Luft kommt natürlich hinten wieder raus.
Ja, deswegen. Die verbrauchte Luft, oder?
Weil die verbrauchte Luft.
Da kommt ja auch was wieder, ja.
Richtig, genau. Und daher der Name Furzgrundel oder Gewitterfurzer.
Okay, also die verbrauchte Luft geht hinten raus.
Richtig.
Die wird nicht ausgeatmet
oben. Korrekt.
Okay. Also, freut mich für ihn.
Richtig, also der hat ja, das wird ja, wird ja auch nicht eingeatmet, sondern runtergeschluckt. Der hat ja keine Lunge.
Ja, klar,
genau.
Stimmt.
So. Und die Furzgrundel ist nicht der einzige Fisch, der das kann. Darmatmung gibt es bei mehreren Arten, also es heißt auch Darmatmung. Und das sind immer so welche, die halt in sauerstoffarmen Gewässern leben. Die kommen dann kurz hoch und genau. So, warum sollte man das bei Fischen belassen, sag ich mal.
Ich möchte es noch einmal gerade sagen, weil ich das wieder so krass finde, was die Evolution sich ausdenkt, damit auch wirklich jeder Lebensraum irgendwie erschlossen werden kann.
Ist doch toll,
ich
oder?
Ich möchte im Schlamm leben, ich brauche Sauerstoff, da gibt es eine Lösung.
Ja, Darmatmung.
Ja, ich finde es sehr geil. So, und es soll nicht bei Fischen bleiben, sagst du?
Ganz genau. 2021 gab es eine japanische Studie, die konnte nachweisen, dass das bei Säugetieren im Prinzip auch möglich ist. Die haben es an Schweinen ausprobiert. Im Prinzip können Schweine auch über den Darm Sauerstoff aufnehmen. So, die Forschenden haben dafür 2024 sogar den Ig Nobel Prize bekommen.
Ja.
Die hatten sich, also der Ig Nobel Prize, ne, dieser Preis für besonders skurrile Forschung, aber die hatten sich natürlich was dabei gedacht. Die haben nicht einfach gedacht, Schweine Sauerstoff über den Darm, sondern... Also es ist ja relativ üblich bei Menschen, bestimmte Medikamente rektal zu verabreichen, ne? Zäpfchen oder so.
Ja, man kann auch Alkohol aufnehmen über den Darm.
Man kann auch eine Nährlösung über den Darm aufnehmen, habe ich jetzt gelernt. Das ist nicht so effektiv wie intravenös, aber manchmal ist es anscheinend notwendig.
Aber bei Alkohol, habe ich gehört, ist es sehr gefährlich. Weil es gibt ja so
Ach so, du meinst diese
Party-Idee?
Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich funktioniert, ja, wenn ich mir so ein Wodka-Getränk Tampon.
Ja, genau. Wir sind ja an der Uni. Vielleicht. Nein, ich habe es noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht.
Also. Wer kennt sich hier damit aus? Also natürlich rein aus Forschungszwecken. Komisch.
Nein, da vielleicht will, da in der Cafeteria.
Da will wieder keiner.
Haben die,
will wieder keiner was zu komisch.
Nee, da will niemand was
gut.
zu sagen.
Also ich denke natürlich bei Darmatmung bei größeren Säugetieren. Also die haben jetzt kürzlich eine Studie an Menschen durchgeführt.
Zur Darmatmung.
Und ich denke natürlich erstmal an so lustige Stunts. Ne? Wie lange kann ich so Enten-Style tauchen? Also Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ne? Also geht das dann? Aber es gibt ja gute Gründe, warum man möglicherweise Sauerstoff rektal aufnehmen sollte. Und zwar medizinische Gründe. Wenn die Lunge blockiert ist, wenn da eine starke Entzündung ist, wenn es irgendwie einen Unfall gegeben hat, Lungenentzündung, blockierte Atemwege, ich weiß es nicht. Wenn man Sauerstoff dann irgendwie anders zuführen könnte. Man kann den halt nicht durch eine Kanüle geben, ja. wie Nährstoffe oder so. Das heißt, die haben dann getestet, kann man auch bei Menschen die Darmatmung einführen. So, Evolution, hallo, ich finde, wir sind da irgendwo falsch abgebogen.
Die Darmatmung einführen? Du meinst die Darmatmung aktivieren?
Der war jetzt gar nicht mit Absicht, aber ja, danke, ja. Sina.
Ich musste dich nochmal für dich einmal. Ja.
Ach, der gefällt mir, schön, danke. Also, was haben sie gemacht? 27 Probanden, es waren nur Männer, haben eine Flüssigkeit rektal bekommen, das muss ich ablesen, Perfluordekalin heißt das. Diese Flüssigkeit wird in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt. Mhm. Das Wichtige ist, die ist gut getestet, das heißt, man weiß, das ist nicht giftig ja. und die kann sehr viel Sauerstoff binden. Das heißt, wenn man da sehr viel Sauerstoff reinballert, dann könnte man eben viel Sauerstoff in den Darm kriegen. Aber bevor sie das machen, haben sie jetzt erstmal getestet, was passiert, wenn ich 27 Probanden diese Flüssigkeit als Einlauf gebe. In verschiedenen Dosierungen bis zu 1,5 Litern. Ich habe mal
1,5 Liter.
Auf dem Weg hierher eine Wasserflasche gekauft. Normalerweise nehme ich nicht so große Plastikwasserflaschen irgendwo mit hin. Das, was hier reinpasst, ja, war die Höchstdosis, was die als Einlauf gekriegt haben.
Also nicht die Menge, die jetzt noch drin ist.
Nein, sondern das, was hier reinpasst.
Sondern das alles, ja.
Und die sollten das dann eine Stunde drin behalten. Wer schon mal eine Darmspülung hatte oder auch einfach nur Durchfall, ja, also viel Flüssigkeit im Darm und dann weiß, okay, das muss jetzt drinnen bleiben. Das ist gar nicht immer so einfach. 20 von 27 haben es eine Stunde lang geschafft. Unter anderem auch welche, die 1,5 Liter bekommen hatten. So. Finde ich schon.
Das ist schon evolutionäre Leistung.
Schließmuskel,
würde ich sagen.
Olé.
Ja,
weißt du auch, warum sie erwachsene Männer genommen haben und nicht Frauen, die vielleicht schon eine Geburt hinter sich haben? Das hat nämlich mit den. Also rektal, ne? Aber trotzdem ist das natürlich mit dem Beckenboden dann manchmal okay. Naja. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Maximale Nebenwirkung, bisschen Blähbauch, bisschen Unwohlsein. Und ganz ehrlich, ich finde, das kann man machen, wenn man dafür überlebt. Also wenn man dafür beatmet wird und 1,5 Liter extra in den Darm rein. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man dann keine Blähung kriegen würde. So. Der nächste Schritt ist jetzt, das auch mit dem Perfluordekalin zu machen, das mit Sauerstoff angereichert ist und dann zu messen, wie viel davon in der Blutbahn landet.
Genau, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne?
Ja, genau. Ich war auch ein bisschen enttäuscht und der Studienleiter hat gesagt, naja, da brauchen wir jetzt erstmal noch Funding für. So, also wenn jemand ein bisschen Geld übrig hat und für diese Forschung gerne spenden möchte, ist das offensichtlich möglich.
Denn, was ist denn dann mit den 20 Leuten, die 1,5 Liter oder teilweise 1,5 Liter in ihrem Po drin hatten dann?
Ich weiß nicht, vielleicht kriegen
die Knoppers. Was ist das Ergebnis?
Haben
die das jetzt umsonst gemacht, um einfach zu sehen, 1,5 Liter von dem Zeug passt
richtig.
Da rein?
Nein. Richtig, natürlich. Also ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich kenne das noch so, dass man, wenn man an der Studie, an der Uni als Studentin teilnimmt, dass man dann 5 Euro kriegt oder eine Tafel Schokolade. Ich weiß nicht, was die bekommen haben.
Ich hoffe, die haben mehr bekommen als eine Tafel Schokolade, Charlotte.
Keine, ich weiß es nicht. Alter. Ich weiß es nicht. 1,5 Liter Flasche Wasser vielleicht. Keine Ahnung. Gut, aber also... Im Prinzip ist es möglich,
ja.
dass es drin gehalten wird und ob da jetzt auch Sauerstoff aufgenommen wird, wissen wir leider noch nicht. Aber ich finde, wenn das klappt, dann bietet es sehr viele Anwendungsgebiete.
Nein.
Also die
hast du dir schon welche ausgedacht?
Sina, wofür ja, hältst du mich? Was denkst du, was ich den ganzen Tag mache?
Ja, weil mir
was denkst du, wofür der SWR mich bezahlt?
Genau, bei mir fallen auch immer welche ein und ich bin dann immer, nee, egal, das spinne ich nicht weiter. Aber ich weiß, du machst das.
Ja. Ja, es überrascht mich jetzt, dass du das... Okay, vielleicht fällt dir spontan noch was ein.
Ja,
also, der medizinische Sinn ist natürlich der wichtigste, das ist klar.
Ja. Ja, okay, aber, das macht wirklich Sinn. Also wenn du bei einer OP nicht durch die Lunge beatmen kannst oder durch was anderes.
Ja, oder weil du einen Unfall hattest oder so.
Das ist schön.
Ja. Also das wäre natürlich super. Aber ich denke an zum Beispiel an Apnoe-Taucherinnen.
Ja.
Ne? Also wenn ich da, also tauchen ohne Sauerstoffgerät, wenn ich da vorher 1,5 Liter Sauerstoff angereicherte Flüssigkeit einnehme, weiß nicht, ob das dann das richtige Wort ist, kann ich dann nicht viel länger unten bleiben?
Also ist halt so ein bisschen die Frage, weil das Problem ist ja auch, je tiefer, also ich bin keine Taucherin, aber ich weiß ja, dass, du hast es ja vorher schon eingenommen.
Genau,
ne? Weil
genau.
Was würde sich ja, wenn du dann wieder aufsteigst, würde das ja auch wieder...
Ja, und wenn du wieder aufsteigst, dann kannst du es ja auch rauslassen.
Ja, stimmt.
Dann hast du sogar noch ein bisschen Rückstoß. Dann musst du vielleicht ein bisschen aufpassen mit der Dekompression. Weiß ich nicht sogar.
Ja, ich meinte die Dekompression. Ich meinte nicht, dass du dann
ein Triebwerk hast. Ja, beim Runtergehen kein Problem, aber beim Rauskommen musst du natürlich dir überlegen, ob du das drin behältst oder nicht. Du kannst damit auch jeden, ich kann aber länger die Luft anhalten als du, Wettbewerb mit kleinen Kindern gewinnen. So. Oder man könnte in Umgebungen, in denen es vielleicht nicht so angenehm riecht, Nase zuklammern, Mund zu und dann über den Darm atmen. Neue Möglichkeit für alle, die in der Kläranlage arbeiten. Oder medizinisches Personal, was irgendwo in so einem infektiösen Bereich ist. Ne? Also jetzt irgendwas wie Covid oder so, was über die Atemwege ansteckt. Ne? Wenn man dann einfach... nicht mehr über die Atemwege
aber
atmen
wie,
muss.
Wie soll das aussehen? Die Leute am Eingang kriegen dann alle so einen Einlauf und dann gehen die rein.
Also ehrlich gesagt, so weit war ich noch nicht.
Ja, genau, das meine ich nämlich. Ja.
Aber ich glaube, Ideen werden entgegengenommen, sag ich mal. Also das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Okay, okay.
Wir haben noch Möglichkeiten.
Ich habe ein ganz kleines Thema dabei. Vielleicht hast du mitbekommen, dass es ein bisschen Diskussion im Internet gab wegen einem neuen Gesetzesentwurf in der Slowakei.
Das höre ich selten. Es gibt Diskussion im Internet wegen eines neuen Gesetzesentwurfs in der Slowakei.
Okay, aber der Gesetzesentwurf war super, weil in der Meldung war, ein Tempolimit für Fußgänger wird in der Slowakei eingeführt. Maximalgeschwindigkeit 6 km/h ab dem Zeitpunkt.
Also Joggen ist ab sofort verboten, ja?
Genau, das... war, also das ist nochmal was anderes, ne? Man muss ja erstmal überlegen, was ist ein Fußgänger, was ist ein Jogger und so weiter. Vielleicht gibt es da ja Unterschiede.
Oh, okay.
Völlig egal, es erübrigt sich auch, weil die Meldung missverstanden wurde. Also ich kläre es auch nochmal hier auf. Ne? Nicht die Fußgänger kriegen ein Tempolimit, sondern alle VerkehrsteilnehmerInnen, die auf einem Gehweg unterwegs sind, alle anderen, die dürfen nur noch 6 km/h schnell sein.
Ah, okay, das heißt, wenn ich mit dem Tretroller da unterwegs bin oder mit einem E-Roller oder mit... Nein, mit Rollator bin ich nicht schneller als 6 km/h.
Aber genau, wenn du mit dem E-Scooter unterwegs bist oder mit Fahrrädern oder so.
Oder mit dem E-Rollstuhl oder so, okay, dann darf ich nur 6 km/h.
Okay, alles, was irgendwie schnell ist. Was natürlich viel mehr Sinn macht, ne?
Wir
wollen, also warum wird das eingeführt? Weil natürlich FußgängerInnen mehr geschützt werden müssen, weil das eben eine Risikogruppe ist.
Ja.
Warum?
Naja, ist ja so. Also
ist
ich mein,
so, ne?
Ja, klar. Also ich meine, FußgängerInnen sind mit die Verletzlichsten im Straßenverkehr. Die bewegen sich halt nicht selten auf dem, also nur beim Überqueren, auch auf der Straße, da wo die Autos sind.
Aber ist ein Problem.
Wenn halt auf dem Fußgängerweg, auf dem Gehweg, wenn da halt auch noch Fahrzeuge unterwegs sind, klar.
Ja, also Statistische Bundesamt in Deutschland habe ich eine Statistik gesehen über Verkehrstote, ist jetzt vielleicht ein bisschen direkt radikal, ne? Also aber auch Fußgänger sterben im Verkehr, sind auf Platz 3 gewesen. Also es gab, glaube ich, wenn ich es richtig habe, irgendwie um die 2000 Verkehrstote letztes Jahr und 1100 davon Personenkraftwagen, ne? Also die Autos. Dann kommen Motorräder und andere Krafträder und dann kommen schon die Fußgänger. Die kommen noch vor Fahrradfahrern.
Echt? Das
wusste ich gar nicht. Und vor E-Scootern. Also ja, okay, Fußgänger ist schon echt gefährlich.
Ja, okay. Ja.
Man muss natürlich in Relation sehen, ne? Also es sind jetzt einfach die Zahlen rough. Ne? Es gibt natürlich dann vielleicht mehr Autos als Fußgänger und so weiter. Ne?
Ja,
muss
und es ist gefährlicher, Auto zu fahren, wenn du halt schnell fährst. Also es ist dann halt auch
ganz
die Frage,
genau.
Ist das auf der Autobahn, ist das in der Stadt?
Und es geht um Verkehrstote auch direkt, ne? Und nicht um Verletzungen. Aber ich fand trotzdem krass, dass Fußgänger so hoch sind. Übrigens, absoluter Pro-Tipp, auf dem letzten Platz sind Busse. Nur 8 Verkehrstote durch Busse. Also wenn ihr euch irgendwie sicher durch
ÖPNV.
Die Stadt bewegt, ab in den Bus, da passiert nicht...
Warte mal, Busse ist noch weniger als Straßenbahn?
Verkehrstote.
Ja, aber also ist Straßenbahn und U-Bahn weniger sicher als Bus?
Ich glaube, die waren tatsächlich höher.
Echt?
Die, aber auch nur knapp. Ja. Also unten waren auf jeden Fall Busse.
Okay.
Kann ich gleich nochmal raussuchen.
Also öffentliche Verkehrsmittel rocken.
Genau, öffentliche Verkehrsmittel rocken, aber... Zu Fuß gehen, spazieren gehen, ist ja auch sehr gesund.
Mhm.
Hast du so eine so eine Uhr, die Schritte zählt oder sowas? Oder irgendwas, was Schritte zählt?
Nee.
Weil um mich herum alle ihre Schritte zählen.
Echt?
Ja.
Oh Gott.
Hast du das nicht?
Ich habe das nicht um mich rum. Vielleicht habe ich den älteren Freundeskreis, keine Ahnung, nee, oder den Technik weniger affinen Freundeskreis oder so. Nee, boah, ehrlich, wenn ich das merke, dass das jemand neben mir macht, das macht mich so nervös. Doch, auch weil ich dann die ganze Zeit immer drauf gucke, jetzt zieh nicht dein Handy aus der Tasche und sag, du hast da.
Nein, ich habe nur geguckt, was da in meiner Tasche ist. Alles gut. Okay. Aber ist es bei euch so? Zählt ihr eure Schritte? Ineas. Er zählt seine Schritte.
Ineas zählt. Okay. Boah.
Nein? Irgendeine Smartwatch oder so, mit der man guckt, ich habe meine 5000 Schritte noch nicht gemacht. Also in meinem Bekanntenkreis machen das alle. Echt? Ein Freund von mir zum Beispiel, der geht sogar nachts um 23 Uhr noch aus dem Haus. Weil er auf seine Schritte kommen muss, genau. Und es macht auch Sinn, weil Studien natürlich auch sagen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sowas, dass man da vorbeugen kann, wenn man einfach nur geht. Ja. Also man muss nicht joggen oder Rennrad fahren oder irgendwelche oder ins Fitnessstudio gehen oder so, also auch gut, ne? Aber gehen reicht schon. Und wenn es darum geht, diese Schrittanzahl zu bekommen, ich kann dir jetzt nicht sagen, was jetzt die optimale Schrittanzahl ist.
Da gibt es ja immer wieder unterschiedliche Studien zu, was schon ausreicht und was mindestens und bei Frauen mehr als bei Männern.
Aber es macht eben Sinn, dass man den Straßenverkehr ein bisschen besser schützt, ein bisschen besser aufbaut für FußgängerInnen, weil ich eine Studie jetzt auch gesehen habe, die ist auch sehr neu. Ich glaube, die habe ich am Samstag gelesen. Studie aus Australian Annals of Internal of Medicine. 33.000 Erwachsene haben die sich angeguckt, die Daten. Alles Erwachsene zwischen 40 und 79, also wir sind jetzt in den älteren, also 40 ist noch nicht alt. Da komme ich jetzt nicht rein, ich bin nicht 40, wie man merkt. Also ab 40 bis 79. Die Leute, die täglich halt diese gewisse Schrittanzahl gehen, haben ein geringes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was ich aber spannend finde, weil alle ja immer sind von wegen, ich muss heute noch meine 8000 Schritte gehen und muss noch 1000 laufen und so. Wichtig ist es, laut der Studie, dass man zusammenhängend diese Schritte geht. Also, dass man das nicht über den Tag aufteilt und sagt, ich bin heute so viel im Büro hin und her gelaufen, deswegen habe ich heute schon 20.000 Schritte oder sowas.
Sondern lieber noch einen Spaziergang, lieber einen Spaziergang.
Genau, lieber ein langer Spaziergang und auch in kontinuierlichen Abständen, oder wie sage ich, also es sollte regelmäßig passieren.
So. Okay, aber jetzt, ich habe mich ja gerade geoutet, ich tracke meine Schritte nicht. Wie viele Schritte ist denn ein Spaziergang von einer halben Stunde? Kann man irgendjemand so eine Zahl reinholen?
Was schätzt ihr, weil ich weiß es nicht.
Halbe Stunde Spaziergang?
Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie schnell du gehst.
Ja, das stimmt.
Ne? Da gibt es ja große Unterschiede.
Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, wenn ich, keine Ahnung, nehmen wir jetzt die 8000 Schritte. Wie lange muss ich denn, wenn ich die am Schritt gehen soll, wie lange gehe ich denn dann?
Ja, ich weiß es nicht. Haben wir da, guck mal, unser
Stunden? Das ist aber schon lang.
Ein, zwei Stunden?
Das ist schon viel.
Für 8000 wenn ich das, Schritte?
Das ist viel, wenn ich das am Stück machen soll. Wenn ich jetzt so im Spazierschritt schlendere, sag ich mal. Ne? Ja, wäre auf jeden Fall schon viel. Also es ist eine Zeit, die man auch haben muss.
Ja, es ist halt ein Unterschied, wie schnell man geht. Ne?
Ja,
das finde ich halt ein bisschen schwierig. Es gibt übrigens auch Spaziergangwissenschaft. Kennst du das? Also es gibt...
Oh, das hört sich wundervoll an.
Ja, klingt das total spannend, ne? Aber ich habe ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler, der ist tatsächlich Spaziergangwissenschaftler an der Uni Kassel. Hat übrigens keinen Führerschein, was ich sehr, sehr witzig
fand. Natürlich nicht.
Genau, aber es ist seine Wissenschaft und der beschäftigt sich sehr viel mit Spazierengehen und auch damit, also es kommt so ein bisschen aus der Städtearchitektur zum Beispiel, wie man die Städte so aufbaut, dass die Leute auch Bock haben, spazieren zu gehen und ihre Schritte da irgendwie zu machen. Also das ist
Stichwort 15 Minuten Stadt.
Also, dass was?
15 Minuten
Stadt. Ach so, dass du,
dass du in 15 Minuten alles für den täglichen Bedarf sozusagen erreichen kannst. Also arbeiten, einkaufen, Freizeit.
In Köln ist das, in Bonn ist das auch so. Ist das in Bochum so?
Also auf jeden Fall in Städten, die so in Vierteln eher organisiert sind oder in Stadtteilen und weniger zentralistisch, da funktioniert es besser. Paris wird ja seit ein paar Jahren umgebaut, tatsächlich systematisch in eine 15-Minuten-Stadt. Unter anderem dadurch, dass die Radwege so ausgebaut werden.
Aber warte, 15-Minuten-Stadt für mich nochmal heißt nicht, dass alles in dieser Stadt
nein.
in 15 Minuten erreichbar ist, weil dann, wie sollen die das in Paris machen?
Nein, nur dass du von deinem Wohnort die Möglichkeit hast, die Sachen des täglichen Bedarfs in 15 Minuten zu erreichen.
Einkaufen, Ärzte, Apotheke und so weiter.
Genau. Und natürlich idealerweise auch wohnen und arbeiten und Schule, Kita, was auch immer zu deiner Familie gehört.
In Paris müsstest du da stapeln immer, wahrscheinlich.
Das ist natürlich nicht immer möglich, gerade Arbeit, ne? Aber dass man halt nicht immer mit dem Auto irgendwo hinfahren muss oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern dass du halt die Möglichkeit hast, zu Fuß und mit dem Rad deine Wege zu machen, wenn du keine Einschränkungen hast, die das verhindern aus irgendeinem Grund.
Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, wo eben Spaziergangwissenschaften zum Beispiel anknüpft,
ja.
Weil das natürlich dann auch sehr, sehr wichtig ist. Obwohl man beim Spazierengehen, habe ich auch in einem Interview gelesen, kein Ziel haben soll. Spazierengehen ist ja erstmal was anderes als gehen.
Ja, das stimmt, aber ich meine, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Also Spazierengehen um der Muße willen und um sich zu entspannen.
Und um den Raum wahrzunehmen um dich herum, das ist auch ganz wichtig beim Spazierengehen.
Oder spazieren gehen, weil ich jetzt meine Schritte irgendwie schaffen will, weil ich meine Bewegung, meine Bewegung schaffen will, dann habe ich ein Ziel. Naja, oder es ist halt, ich laufe zur Arbeit, ich laufe zum Einkaufen, ich laufe überall hin.
Genau. So. Und es gibt Gehen auch als olympische Disziplin, wusstest
ja,
du das?
Ja, natürlich.
Ich wusste nicht.
Also ich bin großer, ich bin kein Fan, aber wenn ich das sehe, ich finde es so geil und ich frage mich immer so, oh Gott, das sieht so aus. Also die haben ja so eine bestimmte Technik, wie die laufen, damit sie möglichst schnell sind, aber gleichzeitig diese Voraussetzung, dass immer beide Füße den Boden berühren müssen.
Ja, aber das ist ein totales Problem.
So.
Das sind die zwei Regeln beim Gehen. Ich glaube, in Olympischen Spielen ist es 35 Kilometer Gehen.
Alter.
Oder so. Gut, 35 Kilometer geht, das sind viele Schritte. Mhm. Und die Regeln sind, genau wie du sagst, es muss immer ein Fuß Bodenkontakt haben.
Ja.
Ne, weil wenn man läuft, dann ist man ja, fliegt man ja auch ein bisschen. Ne?
Ja.
Das ist wichtig, aber in der Definition stand, dass das fürs menschliche Auge sichtbar Bodenkontakt da sein muss.
Ach, fürs menschliche
Auge, genau.
Oh.
Schwierig. Die andere Voraussetzung ist, dass das aufsetzende Bein gestreckt sein muss. Das ist die andere Regel.
Ja, okay.
Ja, also das Bein, mit dem du dann den nächsten Schritt gemacht hast, ne, dass das Knie durchgestreckt ist, genau, das ist das andere. Und dadurch kommt dann auch diese coole Hüftbewegung zustande, genau. Aber diese subjektive Wahrnehmung, ob der Sportler oder die Sportlerin jetzt wirklich durchgehend Bodenkontakt hatte, scheint ein Riesenproblem zu sein in dieser Sportart, weil eben subjektives Wahrnehmen, weil die Schiedsrichter, also...
Ja, eben, wer guckt denn da 35 Kilometer an der Strecke?
Ja, niemand. Also
ist das durchgehend besetzt?
Es gucken Leute, aber jeder sieht es halt irgendwie anders. Und man hat in Zeitlupenaufnahmen schon gesehen, wie oft da fliegen beim Gehen. Nee, ich weiß nicht, ob sie das jetzt so einführen, ne? Aber 35 Kilometer die ganze Zeit folgen?
Also ich meine, die trainieren ja sicherlich auch. Das heißt, die werden schon wissen, wie es geht. Aber ich meine, dass das mal kurz nicht klappt. Ich würde denen jetzt nicht unterstellen, dass sie die ganze Zeit cheaten, aber naja.
Ja, also auch was für die Spaziergangwissenschaft. Egal, holt euch einen Hund. Egal, ob ihr Bodenkontakt habt oder nicht. Gehen ist
irgendwie eine gute Sache. Hol euch einen Hund mit oder ohne Bodenkontakt, geht einfach raus. Ich habe eine kurze Abfrage unter den Anwesenden, auch per Handzeichen bitte. Was schätzt ihr? Wie oft pro Tag öffnet ihr den Kühlschrank? Öfter als so und so viel, ich frage jetzt mal ab, öfter als 5-mal am Tag? Wenn ihr den ganzen Tag zu Hause seid. Öfter als 10-mal am Tag? Öfter als 15-mal am Tag? Öfter als 20-mal am Tag? Da gehen so langsam die letzten Hände runter. Okay,
ja, aber das, was man glaubt.
Wir nur jetzt mal nur so schätzen. Okay, gut. Wir halten das mal fest. Also die mehr als 5-mal am Tag schon, 10-mal am Tag, so waren jetzt die meisten. Öfter als 20-mal am Tag eher seltener. Okay, warum will ich das wissen? Eine koreanische Studie hat eine sehr umfangreiche Tracking-Studie gemacht. Ne, Bewegung kommt auch vor, ne, Schrittzählen und so. Die haben 20 allein lebende Menschen 4 Wochen komplett durchüberwacht, was sie den ganzen Tag so machen, ja, mit Smart Home Devices. Also so ein Drucksensor unter der Matratze, ne, wie lange liegen die im Bett, wie lange sitzen die auf ihrem Sofa, wie lange sitzen die auf ihrem Stuhl, wie oft gehen die durch den Flur. Schlafen, Bewegung, Essen, Hausarbeit und Indikator für Essen war Mikrowelle öffnen, was ich ziemlich geil finde.
Was? Also dann haben die einen Strich gemacht mit Essen.
Genau, das war quasi ein Punkt für Essen.
Und wenn ich den Kühlschrank verwechselt habe?
Und wenn du den Kühlschrank
mit der Mikrowelle?
Naja, also du kriegst einen Punkt für Mikrowelle und du kriegst einen Punkt für Kühlschrank.
Okay, das finde ich schon, das ist ja dann deutlich. Okay.
Genau, so. Also ich meine, vielleicht öffne ich den Kühlschrank auch mal zum Saubermachen oder so oder um zu gucken, was ich einkaufen muss. Aber so Pi mal Daumen könnte man sagen, meistens, weil ich was essen will. So. Oder weil ich was rausholen will, um es dann zu essen. Na gut, wozu das Ganze? Die wollten nachgucken, ob sich der normale Tagesablauf der ProbandInnen verändert, wenn es ihnen psychisch nicht so gut geht. Also wenn die total gestresst sind, wenn sie sich depressiv fühlen, wenn sie eher auch so Angstgefühle haben. Und vorher wurde natürlich abgefragt, ne, wie es so um eure mentale Gesundheit bestellt. Dann 4 Wochen alles tracken, alles auswerten. Und wir wissen aus anderen Studien, ein regelmäßiger Tagesablauf ist normalerweise mit erhöhten Werten für mentale Gesundheit assoziiert. Also das heißt, wenn es mir gut geht, habe ich in der Regel einen regelmäßigen Tagesablauf. Und andersrum, wenn ich einen regelmäßigen Tagesablauf habe, ist das gesund. So. Mhm. Da habe ich schon mal gedacht, okay, also Journalistinnen fallen alle raus.
Ja. Wir haben einen ganz anderen Alltag.
Nichts regulärer Tagesablauf. Ich weiß nicht, wie es Studierende, naja, vielleicht auch nicht so super. Ne? In diesem Fall waren es übrigens auch Studierende.
Ja.
Gut, und das war auch das Ergebnis dieser Studie. Ne? Wenn sich was ändert an dem normalen Tagesablauf, Obacht, so. Dann merkt man, okay, das war dann assoziiert mit schlechterer mentaler Verfassung. So. Zum Beispiel, weniger Schlaf führt zu mehr psychischen Problemen. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und bei instabilem mentalem Zustand haben sie zwei Typen unter anderem festgestellt. Mhm. Das ist alles sehr kleinteilig. Einmal lethargisch werden, also viel mehr auf der Couch oder im Bett und viel weniger Bewegung innerhalb der Wohnung. Und Typ 2, der Kühlschrank geht sehr viel häufiger auf, also StressesserInnen. So. Ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, Typ 3, auf der Couch liegen und mehr essen.
Es geht auch beides, so. Ja.
Es geht auch beides.
Du kannst den Kühlschrank einmal öffnen und alles rausholen, was du dann fressen
möchtest. Das geht auch, aber nee, ja gut, also dann schon ein paar Mal aufstehen, aber halt längere Strecken irgendwo, genau.
Also, ja.
Also wenig Bewegung und viel Essen und... möglicherweise auch nicht das gesündeste Essen. So, naja, gut. Also diese ProbandInnen durften ihre eigenen Daten hinterher aufbereitet angucken und haben auch gesagt, sie finden das hilfreich, das mal so zu sehen. Und das war halt auch der Sinn der Sache, ne, dass man überlegte, okay, kann man mit solchen Messungen in den Smart-Home-Devices vielleicht Indikatoren den Menschen geben, zu sagen, ah, okay, wenn ich das hier so sehe, irgendwie habe ich in den letzten Tagen, ne, ich fühle mich nicht so gut, ah okay, ich habe auch viel weniger geschlafen oder ich habe mich mehr oder weniger bewegt als vorher.
Ja,
ich habe mehr
weniger
gegessen,
Schritte.
Weniger gegessen und so weiter. Genau. Mhm. Das heißt, man kann vielleicht frühzeitig erkennen, geht es mit meiner psychischen Gesundheit gerade bergab. Den Kühlschrankteil habe ich jetzt mal 3 Tage ausprobiert. Daher auch die Frage am Anfang, ich habe mich seit Sonntag mit diesem Zettel...
Ach, das also, sind diese Striche.
Das ist mein Smart-Home-Device gewesen, ja, also ein Zettel mit Strichen. Sonntag, Montag, Dienstag. Wie oft ich den Kühlschrank geöffnet habe, es ist nicht ganz vergleichbar, weil ich nicht alleine lebe. Aber das Ergebnis hat mich überrascht, denn es variiert sehr wenig über 3 Tage. Okay, Sonntag 11 Mal, Montag 13 Mal, Dienstag 10 Mal. Ich war Montag gestresster als Sonntag und Dienstag, aber also das ist ja wirklich minimal.
Wie hast du das getrackt?
Ich habe diesen Zettel an den Kühlschrank gehängt.
Ach so, hast du es gemacht.
Und ich habe jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank geöffnet habe, einen Strich gemacht.
Ich wollte gerade sagen, dann musst du das immer, weil ich mache so viele Dinge, ohne wirklich bewusst
ja, zu haben, was mache ich eigentlich. Ja, ich war dann auch schon ein paar Mal fast wieder aus der Küche raus, das wäre gefallen. Scheiße,
ja, Strich machen, ja, ja. Aber okay, so, es ist genau. Ja ungefähr, also es ja. Macht schon
also
Sinn.
Also es ist nicht so ganz einwandfrei, methodisch, sage ich mal.
Aber, hey, aber ich habe auch bei der Studie einige Kritikpunkte, also ich finde das auch ja, alles sehr, sehr seltsam.
Ja, na gut, aber also auf jeden Fall auch so um den Dreh, wie die meisten geschätzt haben, um die 10 Mal. Hm. Ne? Du hast jetzt eben eher so, du bist erst so bei 20 mit der Hand runtergegangen.
Ja, aber ich verstehe das nicht, weil wenn ich zum Beispiel gestern Abend habe ich gekocht, ne?
Ja.
Und ich gehe dann an den Kühlschrank und denke so, ja, ich brauche jetzt die Zucchini. Dann mache ich den Kühlschrank auf, mache ich ihn wieder zu, weil ich die Zucchini ja habe, ne? Dann brauche ich vielleicht noch was anderes. Ah ja, die Butter. Dann mache ich ihn wieder auf. Das heißt, für ein Gericht öffne ich ja schon allein 10, 15 Mal den Kühlschrank.
Ist das so?
Ja, also bei mir ist es so, nehme ich an. Salat, Gurke.
Ich habe auch gekocht und tatsächlich habe ich nicht wesentlich öfter den Kühlschrank aufgemacht. Aber vielleicht hat das was damit zu tun, wie man plant. Ich glaube, ich überlege vorher, was brauche ich, dann mache ich den Kühlschrank auf, dann hole ich das raus und dann muss ich vielleicht noch einmal während des Kochvorgangs nochmal in den Kühlschrank, aber nicht öfter.
Nee, das habe ich nicht. Ich bin dann, wahrscheinlich bin ich dann gestresster und denke so, okay, ich hole schon mal das und das raus und was ich noch brauche, sehe ich ja gleich beim Kochvorgang.
Ja.
Ja.
Also, wie
gleich
gesagt,
auch ein Indikator.
Ich kann mal auch mal testen, wie oft man kocht. Ne, das war die Mikrowelle. Ne?
Und also, ja, stimmt.
Bei den Studien.
Ja, da musst du ja nicht so viel rausholen, das stimmt. Ja.
Aber tatsächlich, mir ist es auch aufgefallen. Eigentlich würde ich denken, wenn ich gestresst bin, dann vergesse ich auch eher mal was und dann gehe ich nochmal dahin.
Ja.
Und dann gibt es ja noch die Lebensmittel, die ich persönlich vermehrt esse, wenn ich gestresst bin.
Die sind nämlich nicht im Kühlschrank.
Die sind nämlich nicht im Kühlschrank. Ganz genau. Also ich weiß nicht, ob die Anzahl der Male, die ich den Kühlschrank pro Tag öffne, ein guter Indikator ist für meine mentale Gesundheit. Aber was wäre ein anderer? Ne? Ich weiß nicht, die Male, die Zeit, die ich im Büro auf dem Klo verbringe, damit ich mal kurz meine Ruhe habe, die Anzahl der Seufzer, die ich pro Tag ausstoße. Julia hatte das Thema neulich, ne, mit einfach wir seufzen. Ich nehme Vorschläge an.
Das war's schon wieder.
Ich bin schon, hast du noch gesucht, welches Thema du hast? Du kannst mir gerne noch irgendwie einen Schwank aus deinem Leben erzählen.
Ja, ich finde es schön, hier zu sein.
Ja.
Also, es klingt total abgedroschen, aber ich freue mich
trotzdem,
dass wir uns sehen.
Trotzdem
ja.
So geil, weil
ich gucke
so
ja die ganze Zeit an. Normalerweise bist du zweidimensional und jetzt bist du halt da.
Ja, das ist schön. Mehrere Dimensionen.
Ich finde auch schön, wie wir hier mit dem Kaffee sitzen.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt immer versucht, es so zu machen, dass man das auf der Aufnahme nicht so sehr hört, aber wir haben tatsächlich Kaffeebecher in der Hand. Das passiert auch normalerweise nicht. Also ich
nicht?
Also bei mir nicht, wenn ich aufzeichne. Ich traue mich dann immer nicht, irgendwas auf den Tisch zu stellen, wo eine Flüssigkeit drin ist, was nicht geschlossen ist, weil ich mich kenne.
Ach so, dass du es umwirfst.
Aufnahme beendet. Wenn da der Laptop steht und das Mikro. Ja, Aufnahme für immer beendet.
Ja. Also, nein.
Also, das kann nicht so gut laufen.
Nee, aber das ist schon irgendwie, ich finde es ganz nett. Gerade hatte ich auch irgendwie so diese Eingebung, wie lustig das ist, dass ich hier in Bochum mit dir gerade sitze und wir darüber reden, wie oft wir den Kühlschrank aufmachen. Gleichzeitig laufen hier so ein paar Leute lang, ein paar sitzen auch hier, hören sich das an.
Warum auch immer.
Aber schön, dass ihr alle da seid. Genau. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und ich glaube, dann machen wir jetzt... Der Kaffee ist fast leer, machen wir jetzt Schluss.
Der Kaffee ist leer, das ist der Indikator für...
Kaffee ist leer,
Ende
Kühlschrank ist zu.
Kühlschrank ist zu, Kaffee ist leer.
Schritte sind gezählt.
Das war Fucked Up Live aus der Ruhr-Uni Bochum. Danke an alle, die da waren. Danke an Michael Berger an der Technik. Danke an Katharina Kunz und Henriette Hesse vom AKFÖ. Und wir hören uns nächste Woche.
Das tun wir, wie jede Woche. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee? Christoph König.
Ihr steht auf gute Vibes mit Biss? Dann hört mal bei Nothing Serious rein.
Liebe Zuhörer, halten Sie nun den Atem an für eine schockierende Geschichte unfassbarer Scheußlichkeit.
Bunte Figuren.
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, der Kopf Ihres Vaters wurde soeben erfolgreich eingefroren.
Was soll das heißen, der Kopf?
Keine weiteren Nachrichten.
Mal lustig, mal tief.
Sie haben mich ganz schön erschreckt.
Wieso?
Also, wie sie da so reglos auf der Wasseroberfläche, die Haare meanderten um sie wie eine Anemone und sie...
Sie drücken sich aber schön aus.
Unterhaltung auf Augenhöhe.
Eine Frage. Ich meine, wenn der Betreuer meines Betreuers einen Betreuer hat, der einen Betreuer hat, der einen Betreuer hat, etc. Oder anders gesagt, wenn jeder einen Betreuer hat, dann entsteht doch eine Zahl, die sich der Unendlichkeit annähert.
Für alle, die Komödie, Satire, Dramedy oder Roadmovies lieben. Nothing Serious, die ARD-Comedy-Hörspiele. Jetzt merken und nichts verpassen. In der ARD-Audiothek.
Guck mal, zack, Kopf wieder dran, zack, dann wird er komplett eingefroren, keiner bemerkt was.